Dankeschön. Sarah Walker sitzt auf einen Stuhl gefesselt. Ihr müsst euch vorstellen, ganz dunkle Szene, große Fabrikhalle und eine dunkle Gestalt, die man eigentlich kaum erkennt, nur schemenhaft kommt auf sie zu und man weiß, das sieht nicht gut aus. Er wird sie wahrscheinlich foltern, ausfragen und der Held, der eigentlich jetzt da sein müsste, der sie eigentlich befreien müsste, Chuck, ist nirgendwo zu finden. Ich sitze da vor meinem Computer, während ich mir diese Serie angucke. So, das war so meine Lieblingsserie. Und Chuck und Sarah sind so ein Pärchen. Chuck heißt die Serie, wer sie nicht kennt, Wahnsinn. Die beiden sind ein Pärchen und eigentlich schaffen sie alles zusammen. Eigentlich kann sie keiner aufhalten, weil die sind auch Super Agents. Aber Sarah ist jetzt gerade eben von so einem Bösewicht gefangen worden. Und in dieser dunklen Szene bleibt das Bild plötzlich stehen. Und die Fortsetzung folgt eine Woche später. Das bei meiner Lieblingsserie. So darf es nicht zu Ende gehen. Sie darf nicht sterben. Also eigentlich ist ja auch klar, dass sie nicht stirbt. So kann es nicht zu Ende gehen. Chuck muss einfach kommen und sie retten. Wo ist dieser Chuck eigentlich, wenn man ihn einmal braucht? Und in mir macht sich so eine Mischung aus Neugierde und ein bisschen auch Angst breit. Die haben das schon gut gemacht. Wie geht's weiter? Und dieses Gefühl, das bekommt ein Gesicht, besser gesagt ein Bild. Nämlich dieses Abschlussbild, in dem man einfach nur Sarah Walker mit angstverzerrtem Gesicht dasitzen sieht. Und ich will abends ins Bett gehen und dieses Bild verfolgt mich. Und da ich nicht so gut schlafe, wenn ich solche Bilder im Kopf habe, lese ich mir nochmal die Sportnachrichten durch. Und manchmal sehen die für mich auch ganz gut aus und eher selten. Aber wenn, dann bildet sich auch ein positives Bild in meinem Kopf und dann kann das andere verdrängen. Dann lasse ich mir ein anderes Bild vor Augen malen, wie der FCK ganz vorne auf der Tabelle der zweiten Liga steht. Was sind das für Menschen, die lachen bei sowas? Ich verstehe es nicht. Ich rede einfach mal weiter. In diesen Wochen begegnen mir Bilder, die um einiges bedrohlicher und realer wirken und mir erscheinen. Bilder, die mir genauso nachgehen, die Fragen in mir aufwerfen. Ich denke dabei an die Ukraine, an den Irak, an Syrien, an Gaza-Konflikt, an Erdbeben, an Vulkanausbrüche. Der Daniel hat es eben gesagt, da kommt eine ganze Mischung, da kommt eine ganz geballte Mischung gerade auf uns zu. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Bilder wie dieses kommen jeden Tag auf meinen Laptop und sagen mir, wie es in der Welt so aussieht. Und das sind Bilder, die so eine latente Verunsicherung schaffen, weil sie irgendwie so weit weg sind und mich doch betreffen. Weil sie irgendwie so unpersönlich für mich sind, aber meistens doch ein persönliches Gesicht haben. Diese Bilder machen Eindruck, sie prägen sich mir ein und sie schaffen Verunsicherung. Weil ich nicht weiß, was ich mit ihnen machen soll, weil ich das Gefühl habe, ich kann da nichts machen. Sie schaffen Verunsicherung. Das sind Bilder, die vielleicht abstumpfen lassen, vielleicht wegschauen lassen, vielleicht verdrängen lassen oder uns eben andere Bilder dagegen halten lassen, wie die Sportnachrichten. Oder da kann man auch Chuck gucken. Das ist auf jeden Fall netter, als das zu sehen. Und vor allem werfen diese Bilder Fragen auf. In was für einer Zeit leben wir da eigentlich? Was ist das für eine Zeit? Einst hatte man mit dem aufklärerischen Optimismus, das heißt mit der Vernunft und der Wissenschaft im Gepäck gedacht, wir treten eine Reise zu den Sternen an. Eigentlich unsere Zukunft sieht rosig aus. Man könnte so eine Linie malen und es wird immer linear nach oben gehen, immer besser. Diesen Traum hat das letzte Jahrhundert mit zwei Weltkriegen und diversen anderen Ereignissen ziemlich stark widerlegt. Doch dann hatten wir in Europa 65 Jahre Frieden und wir haben es immer noch, zumindest in den meisten Teilen Mitteleuropas. Doch in diesen Tagen spüren wir, dass der Frieden auch fragil ist, dass er nicht selbstverständlich ist, dass da Dinge passieren, die ganz plötzlich scheinbar kommen. Und dass dieser Frieden nicht allein mit Vernunft und Wissenschaft aufrecht gehalten werden kann, dass es dazu Vertrauen braucht. Und irgendwie ist es ziemlich schmerzhaft zu spüren, dass dieser Traum, dass es linear nach oben gehen wird, dass dieser Traum eigentlich nicht der Realität entspricht. Auf was kann man da noch hoffen? Mit welcher Grundhaltung können wir unserer so unsicheren Zeit gegenüberstehen? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Mit welcher Grundhaltung können wir als Christen einer solchen Zeit gegenüberstehen? Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist eine verdammt harte Frage für mich. Das ist eine harte Nuss. Und ich nehme euch wieder mal auf einen Weg mit, den ich gerade selbst gehe. Und da versuche mit Gott und euch zusammen irgendwie einen Weg zu finden, wie wir damit umgehen können. Weil es für mich keine Frage ist, die schon eindeutig und super klar zu beantworten wäre. Aber ich möchte euch da auf einen Weg mitnehmen, der schon ziemlich früh in der Geschichte anfängt. Und zwar möchte ich euch ins 6. Jahrhundert vor Christus mitnehmen. Damals waren die Juden davon überzeugt, dass ihr Gott der Schöpfer der Welt ist, dass ihr Gott der eine große Gott ist. Doch als im, wie gesagt, 6. Jahrhundert vor Christus ihre Stadt und ihr Tempel zerstört wird und als sie mit nach Babylon transportiert werden, verschleppt werden, wird gleichzeitig auch dieser Gott radikal in Frage gestellt. Sie sind im Exil und im Exil bedeutet das, dass die Stärke, die sie von ihrem Gott erwarten, von anderen Göttern demonstriert wird. Auch da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Ihr seht da das größte und prunkvollste Tor, was man sich eigentlich, also was es damals so ziemlich gab. Es war der Eingang zu einer Prozessionsstraße. Wenn ihr euch ein Männchen daneben vorstellt, das ist vielleicht, weiß nicht, ein Siebtel, ein Achtel von der Größe dieses Tors, von der Höhe. Und das war der Anfang der Prozessionsstraße in Babylon. Sowas hatten die Juden noch nie gesehen. So etwas Riesiges, so etwas Protziges. Und diese Bilder haben mehr als 1000 Worte gesprochen. Unser Gott, der Gott der Babylonier, ist der Stärkste. Das waren die Bilder, mit denen die Juden täglich konfrontiert waren im Exil. Sie haben einfach die Stärke des Gottes der Babylonier vor Augen geführt bekommen. Und diese Bilder haben Eindruck auf sie gemacht, haben sich ihnen eingeprägt und ihren Gott, die Stärke ihres Gottes, radikal in Frage gestellt. Gott, Jahwe, wo bist du? Das kann doch nicht das Ende sein. Das kann doch nicht das Ende unserer Geschichte so sein. Wir werden doch nicht hier bei diesem komischen Volk mit ihrem seltsamen Gott irgendwie verenden. Wir brauchen eine radikale Veränderung. Wir brauchen ein Ende dieses Regimes, ein Ende dieser Zeitrechnung. Wir brauchen ein Ende der Zeitrechnung, in der andere Völker sich über uns erheben und sich über unseren Gott lustig machen. In diesen Stunden, in diesen Tagen, in diesen Jahren wird das, was wir heute als Apokalyptik kennen, geboren. Die Einstellung, etwas muss sich grundlegend ändern. Es braucht ein Ende dieser Zeitrechnung und das, wie es gerade ist, kann nicht das Ende sein, denn unser Gott ist eigentlich stärker. Apokalyptik heißt sowas wie Offenlegung, Offenbarung. Offenbarung dessen, was kommen muss. Gottes Reich muss doch eigentlich kommen. Wenn Gott Gott ist, wenn Jahwe Gott ist, dann kann das nicht so bleiben. Dann muss er dem ein Ende machen. Und das, was sie da durch Propheten und besondere Männer in dieser Zeit hören, sind auch wieder Bilder. Die apokalyptische, prophetische Sprache ist Bildersprache und erklärt, was man eigentlich rational kaum in Worte fassen kann. Sie malen auch wieder gegen diese Bilder, die die Juden jeden Tag sehen, andere Bilder auf der Stärke ihres Gottes und sagen, dieser Gott wird sich durchsetzen. Und wenn man diese apokalyptische Literatur im Alten Testament liest, dann ist es manchmal gar nicht so einfach zu verstehen, was damit gemeint ist. Also ihr könnt ja einfach mal ein bisschen Daniel-Buch zum Beispiel lesen. Das ist sehr interessant, aber gar nicht so leicht zu verstehen. Und das liegt vor allem daran, dass er eben solche Bilder vor Augen malt. Und ich habe mal einen Vergleich gelesen, da hat jemand das so erklärt, dass als die Berliner Mauer gefallen ist, man davon gesprochen hat, dass es ein erdbebenartiges Ereignis war, dass viele weitere Öffnungen zu dieser Zeit nach sich gezogen hat. Und man könnte jetzt denken, dass wenn einst Wissenschaftler vielleicht in 1000 Jahren die Quellen studieren und dann sagen, oh, guck mal da ist ein erdbebenartiges Ereignis stattgefunden, dass sie sich vielleicht denken, gab es ein Erdbeben und die Mauer ist umgefallen? Oder wie haben die das gemeint? Und ähnlich ist es auch bei diesen Schriften, dass nicht alles, was da so steht, unbedingt als Ereignis gemeint ist, sondern in eine Bildsprache gefasst wird. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, die zu lesen, aber umso interessanter, weil sie eben Bilder malen, die gegen die Bilder sprechen, die sie jeden Tag sehen. Die Juden hoffen also auch eigentlich auf ein erdbebenartiges Ereignis, auf eine radikal neue Zeitrechnung, auf Gottes neue Welt. Wir gehen ein paar Schritte weiter zu den ersten Christen. Die setzen nämlich genau da an. Die sagen, eure Hoffnung, die Hoffnung der Juden, ist auch unsere Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gottes Reich kommt. Und die jüdische Hoffnung, dass Israel rehabilitiert wird, die hat sich in Jesus erfüllt. Er ist der Menschensohn, der wahre Mensch, an dem sich die bösen Mächte ausgetobt haben, der sie besiegt hat. Und mit ihm beginnt Gottes neue Welt, ist ihre tiefe Überzeugung. Das Ende dieses bösen Zeitalters ist eingeläutet. Und dann leben sie in einer Welt mit solchen Bildern, wie ihr jetzt wieder eins seht. Bilder des Römischen Reiches. Und wir haben zum Beispiel den Kaiser Domitian, der hat sich Ende des ersten Jahrhunderts als unser Herr und unser Gott anbeten lassen. Abbilder von ihm aufgestellt. Und die ersten Christen sollten sich vor ihm niederwerfen, ihn als Gott anbeten. Und da war wieder die Frage, okay, wir sagen, eine neue Zeitrechnung hat angefangen. Unser Gott ist der eine große Gott. Und jetzt sollen wir hier einen Kaiser anbeten. Auf jeder Münze ist das Gesicht des Kaisers abgedruckt. Wenn man vom Kyrios spricht, ist damit von dem Herr, ist eigentlich der Kaiser gemeint. Also die ganze Bilderwelt wieder ist damit gefüllt, dass der Kaiser der wahre Gott sein soll. Und die Christen fragen sich, Gott, wo bist du? Setzt sich deine Welt wirklich durch? Wir wissen das, was mit Jesus passiert ist, aber wir sehen es noch nicht. Setzt sich deine Welt wirklich durch? Unsere Bilderwelt ist gefüllt mit dem Kaiser, aber das ist doch nicht der wahre Gott, oder? Das kann doch nicht das Ende sein. Es braucht ein anderes Ende. Und in dieser Zeit entwickelt sich die Offenbarung, bekommt der Seher Johannes, der Prophet Johannes, diese Begegnung mit Gott, in der sieht, was in der nächsten Zeit passieren soll. Und er sieht wieder Bilder, die sich diesem Römischen Reich krass entgegenstellen, die eine andere Bilderwelt vor Augen malen, in der nicht der Kaiser auf dem Thron sitzt, sondern Jesus. Und diese Bilderwelt, sagt er, das ist eigentlich die reale. Obwohl wir jeden Tag damit konfrontiert werden, mit dem Römischen Reich, ist eigentlich doch das die Wahrheit, an die wir glauben. Jesus hat nämlich schon die bösen Mächte besiegt und ein neues Zeitalter eingeläutet. Und deswegen reden sie von der Endzeit, die ersten Christen. Wenn du mich also heute fragst, ob wir in der Endzeit leben, sage ich ja, seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren leben wir in der Endzeit, weil damit, es gibt auch verschiedene, wie zum Beispiel Jakobus, der davon redet, wir leben in der letzten Stunde. Das, was damit gemeint ist, Jesus ist auferstanden, das entscheidende Ereignis ist passiert mit ihm. Deswegen leben wir in der letzten Stunde. Die dauert scheinbar ein bisschen länger. Die apokalyptischen Schriften sind also keine Horoskope, aus denen man einfach so die Zukunft ablesen kann, davon abhängig, was für ein Sternzeichen du bist, sondern sie sind Worte für Menschen, die diese Situationen kennen. Sie sind Worte für Menschen, die Einschüchterung kennen, die Verfolgung kennen, die Hunger, die Naturkatastrophen kennen. Die ersten Leute, die apokalyptische Schriften gelesen haben, haben sich verstanden gefühlt. Und das Krasse ist, dass sich seit 2000 Jahren immer wieder Christen verstanden gefühlt haben, als sie das gelesen haben. Immer wieder haben sie sich dort einordnen können. Luther zum Beispiel. Ich zitiere ihn mal. Ich will niemanden zwingen oder drängen, mir zu glauben. Ich will es mir aber auch von niemanden nehmen lassen, dass ich halte, der jüngste Tag sei nicht ferne. Dazu bewegen mich eben diese Zeichen und Worte Christi. Denn wenn jemand alle Chroniken liest, so findet er von Christi Geburt an nichts, was den letzten 100 Jahren dieser Welt gleicht. Er fühlte sich von der Offenbarung verstanden, hat gesagt, da kann ich mich einordnen, das ist unsere Zeit. Und ihr seht ein Bild, wo Luther mit vielen Großen der katholischen Kirche umgeben ist. Und das war das Bild, was sich zu seiner Zeit den Menschen eingeprägt hat. Es gibt eine übermächtige Kirche, die das Sagen hat, und eine Gesellschaft von vielen, vielen kleinen, unmündig gehaltenen Menschen, die ausgebeutet werden. Es gibt viele Krankheiten und Kriege. Und dagegen hält Luther das Bild und sagt, Jesus wird wiederkommen. Und dieser Ungerechtigkeit und Traurigkeit ein Ende machen. Das ist ganz interessant. In jedem Jahrhundert fühlen sich Christen neu von der Offenbarung verstanden. In jedem Jahrhundert. Und es gibt immer wieder auch viele Leute, die sagen, das sind genau wir. Wir sind damit gemeint, was da geschrieben steht. Und Christen fühlen sich mit der Dramatik ihrer Zeit genau dort wieder, was da steht. Und irgendwann, relativ spät eigentlich in der Geschichte der Christenheit, fangen sie auch an zu rechnen und sagen, okay, wir gucken uns das alles mal an, legen die Offenbarung hier hin und schaffen uns so einen Plan, wann was stattfindet. Und da können wir nämlich errechnen, wo wir uns gerade befinden. Und könnten wir das zumindest so ein bisschen, also nicht so ganz, aber so ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Und ich muss euch sagen, dass wir damit, glaube ich, den Weg verlassen, den die Offenbarung selbst geht. Denn die Offenbarung ist kein chronologischer Endzeitfahrplan. Die Offenbarung stellt keinen kompletten Fahrplan auf, nachdem du einfach ausrechnen kannst, am 23. Januar um 8.15 Uhr kommt der. Und zwei Jahre später der Antichrist und dann haben wir das alles verstanden. Sondern die Offenbarung zeigt gültige Linien auf, die sich in der Zeit der Christen immer und immer wiederholen. Die Offenbarung ist vielmehr eine Spirale, ein Kreis, als ein klarer Plan. Sie zeigt immer, was für Muster in unserer Zeit immer und wieder vorkommen. Und ich möchte eigentlich gar nicht über unsere Vorgänger oder unsere Vorfahren schlecht reden und ihnen sagen, guck mal, die haben es nicht kapiert. Wir leben ja noch, also die müssen sich geirrt haben. Ich möchte eigentlich gar nicht so über die anderen reden, sondern ich finde, gerade darin zeigt sich, dass Menschen immer und immer wieder gesagt haben, wir leben in der letzten Zeit, wir erkennen das doch hier. dass es immer und immer wieder passiert, dass jeder in gewisser Weise Recht hat von denen, die vorher gesagt haben, wir leben in einer harten Zeit, von der schon die Offenbarung berichtet. Ist natürlich so eine pädagogische Weisheit, alle haben Recht, aber mit der Berechnung von genauen Daten hatten bisher alle kein Recht. Deswegen würde ich auch sagen, lasst uns das davon lernen und nicht berechnen. Aber dass sich die Dinge immer und immer wieder wiederholen, das können wir aus der Vergangenheit lernen. Und deswegen möchte ich eigentlich als klares Statement für mich, was ich herausgefunden habe, sagen, lasst uns aufhören zu überlegen, wer der Antichrist sein kann. Lass einfach aufhören damit. Ich glaube, dass wir nicht dazu aufgefordert werden, zu überlegen, wer der Antichrist ist, sondern zu sehen, nach welchen Mustern das Antichristliche, das sich immer, das heißt, das, was die Menschen selbstsüchtig macht, das, was sie von Jesus wegzieht, in welchen Mustern das in der Geschichte immer wieder vorkommt, um es auch heute identifizieren zu können. Nicht um auf einen Menschen zu zeigen, sondern um einen zu zeigen, das ist ein System, was die Menschen von Jesus wegzieht. Die Offenbarung ist kein Endzeitfahrplan. Sie dient nicht dazu, uns in unsicheren Zeiten Sicherheit zurückzugeben, indem wir eben auf die Welt schauen können und sagen können, da steht's geschrieben, genau so ist es, das muss passieren und da in Israel muss auch noch das passieren und dann muss im Irak noch das passieren und dann ist alles klar. Dazu dient sie uns nicht, dass wir uns unsere Sicherheit wieder zurückgewinnen können, indem wir einfach die Welt wie Bausteine zusammenbauen können und dann alles verstanden haben. Die Offenbarung ist kein Buch für Beobachter, die aus der Ferne Schlüsse ziehen und sich dann beruhigt schlafen legen können. Jesus ruft seinen Jüngern entgegen, bleibt wach. Es geht für uns nicht nur darum, dem Bösen nicht auf den Leim zu gehen, sondern auch das Gute nicht zu vernachlässigen. Das ist nämlich das Problem von wenn wir einfach auf die Welt schauen und versuchen zu deuten, was wohin gehört und was wann passieren muss, dass, wie Jesus das nennt, die Liebe dadurch erkaltet, weil es eben darum geht, dass das Gute nicht mehr getan wird, weil man eben das Böse ausschließt. Das ist nicht unser Job. Die Liebe ist nicht zurückgezogen. Sie ist engagiert. Sie schläft nicht. Sie ist wach. Und wach sein bedeutet, danach zu fragen, was diese Zeit eben antreibt, was dahinter steckt und in welche Richtung sie geht, was sie anstrebt. Also auch das Gute in ihr sehen zu können. Die Offenbarung malt keine Bilder vor Augen, die vertrösten, sondern Bilder, die aufrütteln und aufwecken. Er wird kommen. Das ist die Hauptnachricht. Jesus wird kommen. Und wir können seine Welt, die neue Welt Gottes, nicht eigenhändig, nicht militärisch und auch nicht spirituell produzieren. Das können wir nicht. Sie kommt von Gott her. Aber in der Zwischenzeit ruft er uns zu, bleibt wach, geht nicht ins Kämmerchen, deutet die Welt aus der Ferne und legt euch schlafen. Bleibt wach heißt, legt euch nicht schlafen und wartet, bis die Welt Gottes kommt, sondern führt die Bewegung fort, die Jesus gestartet hat. Lebt so, dass Gottes neue Welt eigentlich schon im Kommen ist, obwohl die Bilder, die wir sehen, dazu nicht passen. Lebt diese Welt, in der alle gleich wertvoll sind, in der der Nächste nicht links liegen gelassen wird und in der Gott angebetet wird. Lebt diese Welt schon, weil sie schon im Kommen ist. Es bedeutet also nicht, die Zeit zu errechnen, ganz im Gegenteil. Dazu, ich habe das nochmal durchgeguckt, wir werden nirgendwo in der ganzen Bibel dazu aufgefordert, die Zeit zu errechnen, wann es zu Ende sein soll. Das könnt ihr gerne auch nochmal checken. Und eine Stelle, die da für mich ganz symptomatisch spricht, ist Apostelgeschichte 1, Vers 7, 6, 7, 8. Da fragten die Versammelten Jesus, Herr, stellst du denn das Reich für Israel wieder her? Das ist diese Frage der jüdischen Hoffnung. Und Jesus antwortet ihnen, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Auch die Jünger schauen auf ihre Umwelt und sagen, das kann doch nicht das Ende sein. Jesus, du bist jetzt auferstanden. Also die Bilderwelt um uns herum spricht noch nicht so Bände. Wie könnte das denn, also kommt das neue Reich jetzt? Und Jesus sagt, lasst euch nicht davon beirren, dass ihr es noch nicht so umfassend seht. Lasst euch nicht davon beirren. Es muss ja so kommen. Nicht unbedingt, weil Gott es so geplant hat, sondern weil es dem Wesen dieser Welt entspricht, dass sie sich um sich selbst nur drehen möchte, dass sie Menschen entzweit, dass es Kriege gibt. Es muss ja so kommen. Und es muss so kommen, dass die neue Welt Gottes kommen wird. Egal, wie es gerade aussieht. Lasst euch von dieser Hoffnung nicht abbringen. Euer Job ist es, darauf hinzuweisen, dass sie kommen wird, auch wenn es keiner eigentlich glauben kann. Lebt so, als wäre diese Welt schon da. Bleibt wach. Und zwar nicht aus euch selbst, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Das bringt Paulus in einem Brief für Timotheus nochmal ganz deutlich auf den Punkt, finde ich. Da redet er über diesen Geist, den Jesus da auch nennt und sagt, denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das ist dieser Geist, den Jesus seinen Leuten mitgeht und sagt, keine Ahnung, wann es zu Ende ist, braucht euch nicht zu interessieren. Es wird so aussehen, als ob das nicht zusammenpasst, meine neue Welt und das, wie es auf dieser Welt aussieht. Aber geht mit diesem Heiligen Geist da rein und glaubt daran, dass sie kommen wird. Und in diesem Ton macht es auch die Offenbarung. Sie fängt mit der Begegnung zwischen Johannes und Jesus an und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Das ist der Grundton der Offenbarung. Der Grundton der Offenbarung, auf dem sie klingt, ist, fürchte dich nicht. Und sie endet mit dem Gebet, ja, Herr Jesus, komm bald. Das wurde wahrscheinlich in vielen Gottesdiensten damals gesprochen, Herr Jesus, komm bald. Unsere Grundhaltung dieser Welt gegenüber ist weder Neugierde, wann es denn zu Ende geht, noch Angst vor irgendetwas, das kommen kann, sondern Hoffnung. Er, Jesus, wird kommen. In den letzten Wochen geht die Konjunktur in Deutschland wieder ein bisschen bergab. Und ich finde es interessant, wie das die journalistischen Beobachter einordnen. Da habe ich eine Formulierung gefunden, da hat jemand gesagt, aufgrund der politischen Wetterlage ist es so, dass man eigentlich gerade sich nicht traut, in irgendwas zu investieren. Denn Investitionen sind immer Wetten auf die Zukunft. Eine Investition im Heute, wenn ich Geld irgendwo reinstecke, ist eine Wette auf die Zukunft. Wenn ich also unsicher bin und nicht weiß, was die Zukunft bringt, dann halte ich mich lieber mit meiner Investition zurück. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie so, wie es auch um unser persönliches Engagement in unserem Leben steht. Wenn ich damit rechne, dass die Zukunft Hoffnung für uns bereithält, dann kann ich mich daraufhin auch engagieren. Aber wenn eh alles in den Arsch geht, freundlich gesagt, dann was sollen wir da noch machen? Und Jesus hält uns ein Hoffnungsbild vor Augen und sagt, daraufhin könnt ihr euch investieren in euer Leben, in das, was euch begegnet. Und ich möchte euch da einen Text vorlesen, jetzt gegen Ende, der in der Offenbarung auch ziemlich am Schluss in Offenbarung 21 steht. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach mal die Augen dazu schließen und einfach zuhören, was der Johannes da gesehen hat. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagengeschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte: Seht doch, ich mache alles neu. Gegen die Bilder der unterdrückerischen Herrschaft des Kaisers im Römischen Reich setzen die Christen dieses Hoffnungsbild. Und dann drehen sie sich nicht um und können beruhigt schlafen, sondern dann gehen sie in diese römische Welt hinein und erzählen den Menschen davon. Und dann gehen sie zu ihnen und wischen die Tränen ab. Und dann leiden sie mit den Leidenden. Und dann werden sie beschimpft und verfolgt und beschämen ihre Verfolger mit Liebe. Ich finde, hat irgendjemand mal gesagt, ich fand diese Formulierung so krass: Sie beschämen die, die sie verfolgen, mit Liebe, weil sie sie nicht verunglimpfen, weil sie sie nicht auch bekämpfen, weil sie für ihren Glauben sogar so weit gehen, dass sie für ihn sterben, aber ohne ihre Verfolger zu verdammen, ohne sie zu verfluchen. Und so dreht sich das Bild innerhalb von 3 Jahren um, dass aus einer Bewegung, die verfolgt und klein gehalten wird, sogar irgendwann eine Staatskirche wird. Das hatte auch nicht nur positive Seiten, aber allein die Vorstellung, dass aus einer kleinen verfolgten Bewegung irgendwann eine Staatskirche wird, wie sich da die Verhältnisse umdrehen, ist der Wahnsinn. Auch diese Kirche hat nicht den Himmel auf die Erde gebracht. Die Staatskirche selbst war für viel Leid verantwortlich, so dass Luther irgendwann diesem Bild, was er erlebt, ein Hoffnungsbild wieder entgegenhält und sagt: Jesus wird wiederkommen. Diese Ungerechtigkeit wird ein Ende haben. Und dieses Hoffnungsbild motiviert ihn, sich gegen die ganze Kirche zu stellen, mit ein paar Gefolgsleuten und Helfern. Aber dieses Hoffnungsbild motiviert ihn, sich dagegen zu stellen. Und sein fast Namensvetter Martin Luther King hat relativ kurz vor seinem Tod gesagt: Ich weiß, dass ich bedroht werde. Dennoch fürchte ich mich nicht. Denn meine Augen haben seine Herrlichkeit gesehen. Und mit dieser Gewissheit setzte er sich für die Gleichheit ein und konnte dafür kämpfen, obwohl er wusste, dass es schwierig für ihn werden würde. Jesus wird wiederkommen. Und er wird diese Welt mitbringen, diese neue Welt. Das ist unser Trost, aber keine Vertröstung. Es ist das Bild, das er vor unsere Augen malen möchte. Nicht, um die anderen traurigen Bilder zu verdrängen. Nicht, damit wir uns mit denen nicht mehr auseinandersetzen müssen. Nicht, damit wir alles in einen dubiosen Zeitplan einordnen können. Sondern um diese Bilder, die uns begegnen, zu ergänzen, um sie in das rechte Licht zu stellen, um sie neben die Hoffnungsvision zu stellen und beides miteinander auszuhalten. Ich habe euch ein leeres Polaroid-Bild mitgebracht, weil ich die meisten Bilder der neuen Welt ziemlich kitschig finde, die man so im Internet findet. Und ich stelle es mir irgendwie anders vor. Aber ich glaube, jeder stellt sich es anders vor. Deswegen habe ich das Bild einfach schwarz gelassen. Und möchte euch die die Möglichkeit geben oder euch fragen, wie ihr es malen würdet, diese neue Welt, in der Gott alle Tränen abwischen wird. Und ich möchte euch einfach nochmal kurz Zeit geben, den Text aus Johannes 21 nochmal durchzulesen und ihn vor eure Augen malen zu lassen. Und danach hören wir uns einen Song an, der eigentlich fast unverschämt hoffnungsfroh ist. Also man kann ihn sich fast, also wenn man, es tut einfach irgendwie, zerreißt es einen manchmal, diese beiden Dinge zusammen zu haben, dieses Leid und die Hoffnung, aber das, man kann es einfach nicht trennen in unserem Glauben. Es liegt so nah beieinander und geht irgendwie nur zusammen. Und deswegen möchte ich dieses unverschämt hoffnungsfrohe Lied danach mit euch anhören. Aber erst nochmal Johannes 21 durchlesen und dann Offenbarung. Danke. Und dann kommt der Song.
Out of the dust, you make beauty.
Jetzt habe ich eine Frage. Und zwar frage ich mich, wie eine Gemeinschaft, so wie wir, eine Gemeinschaft von Leuten, so leben kann, dass sie die Bilder, die uns täglich begegnen in den Medien, nicht ausblendet und trotzdem geprägt ist von den Hoffnungsbildern, die wir in der Bibel vor Augen gemalt bekommen. Also, wie können wir heute so leben, ohne das eine auszublenden, aber das andere trotzdem vor Augen zu haben? Und ich möchte es euch einfach persönlich fragen und vielleicht hat irgendjemand eine Geschichte oder einen Gedanken aus seinem Leben, den er mit uns teilen kann, wo irgendwie sowas davon ein bisschen praktisch wird. Und deswegen möchte ich euch ein bisschen Zeit geben, das Mikro hier vorne hinlegen. Ja, hier werde ich es hinlegen. Und euch bitten, wenn ihr dazu was erzählen könnt oder wollt, dass ihr es mit uns teilt. Und außerdem, bevor wir das starten, hat die Ira hier ja, die sehen allein schon gut aus. Ich weiß noch nicht, was draufsteht, aber es sieht gut aus. Zettel hingelegt, da stehen ermutigende Worte drauf. Nehmt euch da auf jeden Fall was mit, wenn nicht jetzt, dann nach dem Gottesdienst. Allein schon, weil sie schön aussehen. Aber ich glaube, die Worte sind noch besser. Ich wollte euch nur noch mal dran erinnern. Okay, jetzt gebe ich das Mikrofon frei und lege es hier hin. Erzählt uns was.
Hallo. So, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt jetzt Markus' Frage ist. Und zwar wollte ich gerne sagen, wenn wir im Gottesdienst sind, dann wünsche ich mir Ruhe. Und das ist halt sehr wichtig, weil das ist eine Botschaft von Gott und nicht von Marco. Und wir haben so viel Unruhe auf dieser Welt. Und mein Gott, das ist nur eine Stunde oder zwei Stunden, was wir für Gott investieren. Und da möchte ich auch bitten, die Leute einfach Ruhe zu bewahren, wenn wir im Gottesdienst sind. Und dass wir auch nicht irgendwie weggucken. Heute kann es die anderen betreffen, aber morgen kann es uns betreffen. Heute, nur weil heute der Krieg ganz nah bei uns vor der Tür steht, befürchten wir uns, dass es uns betreffen kann. Aber Kriege gibt es überall und jahrelang. Aber wir gucken ständig irgendwie weg. Und ich möchte, dass man, ja, man sagt in Predigt, ja, liebe den Nächsten wie dich selbst. Aber tun wir das denn? Tun wir das wirklich? Also in vielen Umständen denke ich, das ist gar nicht so. Das ist nur ein Predigt. Aber wenn wir aus dieser Tür gehen, sind wir einfach nur Individuum und wir denken nur an uns. Und wir denken nur an unsere Familie und an so unsere Freunde. Aber wenn jemand, es ist sehr schwer, also wenn jemand, wir sehen jemand leiden, ich glaube, dann denken wir, oh Gott, wenn ich dem jetzt helfe, dann habe ich selber Probleme, ich möchte denen nicht helfen. Also gucken wir weg. Es ist genauso wie Krieg jetzt in Syrien, Israel und sonst was oder mit dem ganzen Virus. Weil es uns nicht betrifft, gucken wir weg. Aber was diesen Leuten betreffen, kann uns morgen auch betreffen und unsere Familie auch und unsere Freunde auch. Und ich möchte einfach bitten, dass sie einfach nicht wegschaut. Und ja, das ist meine Botschaft. Und Dankeschön.
Dazu passt die Bibelstelle, die ich vorhin bekommen habe, nicht vor, weil alte Kamelle. Matthäus 11, wo Jesus die Händler und die Kunden von den Händlern aus dem Tempel rauswirft. Und ich denke, dass Gott uns fragt, weil wir, unser Körper, unsere Seele, unser Mensch ist ein heiliger Tempel Gottes. Was haben wir in unserem Körper oder lassen wir zu in unserer Seele, was eigentlich rausgeworfen werden soll? Und dass wir Gott immer wieder fragen, wo machen wir uns von anderen Dingen wie dich abhängig? Wo tun wir Dinge, die dir nicht gefallen, dass wir das immer wieder zu Gott bringen und versuchen, diesen Tempel, der heilig ist, auch sauber zu halten. Wir halten unsere Wohnung sauber, dann halten wir auch unseren Tempel sauber. Und ich denke, Gott möchte Fokus drauf legen, dass wir immer mehr drauf schauen, was tun wir und wo können wir rein werden vor Gott.
Sitzen bleiben. Also ich habe zwei Gedanken irgendwie. Einmal, wie ich das irgendwie praktiziere oder auch übe irgendwie, ist, dass ich mich immer montags mit ein paar Mädels zum Beten treffe und gerade wenn halt so News kommen, ist es für mich auch oft, dass ich irgendwie da mit meiner Mitbewohnerin so drüber rede. Das ist so schwierig, wirklich. Ich empfinde so eine Zerrissenheit innerlich, weil ich bete zu Gott und ich sage irgendwie, Jesus, ich irgendwie, wenn ich auf Gott schaue, dann, also sage ich ihm so, dass es mir irgendwie, es zerreißt mich, weil es fühlt sich so weit weg an, aber dennoch ist es, weiß ich, dass es mich was betrifft, weil das Gottes Herz bricht und irgendwie komme ich da ganz schnell auch in diese Unsicherheit, worüber wir heute gepredigt haben und dann ist es eigentlich so, dass ich merke, wenn ich auf Gott schaue und wenn ich dann mit meinen Mädels da irgendwie all diese Anliegen, oh mein Gott, wenn ihr das hören würdet, was wir alles für Anliegen vor ihnen bringen. Manchmal denke ich, oh Gott, gleich läuft dir wahrscheinlich Blut aus den Ohren, ja, weil irgendwie man weiß gar nicht, wohin mit dem Schmerz, den ich dann auch in dem Moment empfinde. Und ich denke immer, oh Jesus, wenn ich schon so viel Schmerzen im Herz empfinde, was empfindest du dann? Und das ist irgendwie für mich so, also weil durch die Beziehung mit ihm habe ich auch das Gefühl, legt er mir das aufs Herz. Und dann denke ich irgendwie, oh Gott, ich kann das gar nicht alleine tragen. Und deswegen ist halt irgendwie für mich so der Blick dann auf ihn, der das irgendwie dann mir auch hilft, dieser Trost und diese Ermutigung oder diese neue Hoffnung. Ja, und einfach seine Perspektive, weil er Liebe ist und auch das, was du gerade gesagt hast irgendwie, weil dann wird's praktisch. Also wie kann ich's dann halt anders machen, indem ich halt jetzt auch in meiner Umfeld versuche, einfach zu lieben. Und ja, wenn ich falle, dann versuch's halt wieder und wieder und ja.
Mir ist in der Hinsicht das Vaterunser wieder total wichtig geworden und das höre ich mir manchmal auf Tonband einfach an und knie mich irgendwie vor mein Bett oder so, mache einfach die Tür hinter mir zu und versuche einfach durch die Musik irgendwie Gott näher zu kommen und ihm die ganzen politischen Krisen irgendwie so vor die Füße zu schmeißen und versuche einfach den Schmerz der Menschen irgendwie mitzufühlen und den so vor Gott hinzulegen und so stellvertretend für alle, die leiden oder ja, für die verschiedenen Situationen, die gerade in der Welt aktuell am Brennen sind, fand ich das Vaterunser total hilfreich, weil das alle Dinge irgendwie so umfasst und nicht meine eigenen Worte sind, sondern ich auf was Vorgefertigtes zurückgreifen kann und es irgendwie sehr erleichternd ist.
Vielen Dank für eure Gedankenanstöße dazu. Entschuldigend möchte ich heute dazu sagen, dass, glaube ich, es heute noch ein bisschen unruhiger war als sonst, weil wir hinten ein paar amerikanische Freunde da haben, für die der Daniel netterweise übersetzt hat. Danke, Daniel. Versucht. Habe ich zu schnell geredet? Okay, gut. Ja. Das ist Daniels Lieblingsthema. Könnt ihr ihn alles zu fragen. Ich möchte das gerne auch mit einem Gebet abschließen. Ich habe heute nicht das Vaterunser mitgebracht, sondern ein Gebet von Franz von Assisi. Ich möchte euch einfach kurz Zeit geben, das Gebet überhaupt erstmal durchzulesen und euch zu überlegen, ob ihr das so mitsprechen möchtet. Und dann werde ich in der ersten Reihe aufstehen. Und wenn ihr möchtet, dann steht doch mit mir zusammen auf und betet das zusammen. Aber lest erstmal durch, was er da betet.